So, herzlichen Dank, Caroline, dass wir weiterfahren können mit diesem wichtigen Thema Aggression und Wut. Und unser Ziel ist, dass wir Kinder stärken können, Kinder und Eltern, dieses Phänomen Aggression zu verstehen. Und wir beide finden es wichtig, dass es kein Tabuthema ist, also dass man wirklich darüber spricht, dass man hinschaut und dass man sieht. Ich glaube, das ist unser größtes Anliegen, dass es ein Thema ist, das wirklich für alle spannend ist und dass man versteht, weshalb es wichtig ist. Ich möchte dich fragen, welche Gesichter Aggression hat, weil es ist so ein breites Thema, von kleineren Wutausbrüchen bis zu großen auch Gewalttaten. Wie viele Gesichter hat Aggression?
Ich würde vielleicht von Ursprüngen sprechen, weil wir haben jetzt bei den drei vorgestellten Kindern, denke ich, immer eine Aggression gehabt, wo der Ursprung eben dieses Zwischenmenschliche ist. Irgendwas passiert und das Kind ist reaktiv mit seinem Gefühl. Ich möchte gerne noch einen anderen Ursprung, einen ein bisschen harmloseren Ursprung hier einwenden. Und das ist etwas, was mir täglich eigentlich begegnet mit Eltern. Wenn zum Beispiel ein Kind einen Wunsch hat, eine Idee, ich nehme jetzt das ganz banale Beispiel, ich möchte eine Schokolade kurz vor dem Mittagessen und dann der Vater oder die Mutter sagt, nein, das gibt jetzt keine Schokolade, jetzt essen wir dann gleich. Und dann gibt es je nach Kind ein riesiges Geschrei, also wie wenn die Welt zusammenbrechen würde. Und da haben sehr viele Eltern Bedenken oder Angst, dass ihr Kind das mit 16 Jahren noch nicht in den Griff bekommt, weil wenn es jetzt schon tut, wie wird das dann sein im Jugendalter? Sie haben Angst, das Kind wird gewalttätig. Sie haben Angst, sie machen etwas falsch, weil sie haben es ihm ja erklärt, wir essen oder also sie haben alles wunderbar gemacht und trotzdem hat dieses Kind diesen Wut- oder Aggressionsausbruch. Und dabei ist das für mich etwas ganz Natürliches. Das Kind hat einen Wunsch, da kommen Erwachsene, die sagen nein, die haben alles Recht dazu, nein zu sagen, müssen es nicht mal begründen. Und jetzt ist dieses Kind so enttäuscht und zeigt seine Wut oder je nachdem noch also diese richtige Aggression. Und das Kind muss lernen, dass bei einem Nein, dass man manchmal wütend wird, dass es okay ist, dass man manchmal wütend wird und nach ein paar Minuten oder manchmal dauert es eine halbe Stunde, merkt, ich lebe ja noch, oder die Welt ist nicht zusammengebrochen. Ah, okay, es ist jetzt wieder gut. Also das ist für mich ein Prozess, was jedes Kind unbedingt ab 1,5 Jahren lernen muss. Ich nenne das, der JSB Juhl nennt das ein gesunder Konflikt. Und das hört sich jetzt so normal an, aber viele Eltern und Erwachsene können nicht diese Wut ertragen. Weil eben da kommt, jetzt sei doch vernünftig oder jetzt bist du doch schon so alt und deine Bruder macht das nicht oder niemand macht das so und immer du mit deinen Gefühlsausbrüchen, ich habe die Nase voll und so. Und da reagieren die Erwachsenen in dem Moment, in dem sie fast wie Öl noch ins Feuer werfen und dem Kind immer wieder das Gefühl geben, du bist nicht okay. Dabei von der Sicht vom Kind, es hat einen Wunsch, es bekommt es nicht, es ist todunglücklich. Also das ist völlig okay. Und dass es wütend und traurig, also traurig ist es ja eben nicht, weil Trauer könnten wir besser umgehen. Aber Wut, es zeigt es in Wut. Und nur weil die Erwachsenen nicht damit umgehen können, wird es sozusagen dann verurteilt mit seinem Gefühl. Und das verhindert dann dieser gesunde Konflikt, oder dieser gesunde Prozess, dass der zu Ende geht?
Ich kann mich gut erinnern, als mein Ältester, ich glaube, er war 2 oder 3 Jahre alt, und wir waren in einem Geschäft an der Kasse, und er wollte dort natürlich alles haben, und ich habe es ihm nicht gekauft. Und dann dieser Wutausbruch, wie mir das peinlich war vor all diesen Leuten an der Kasse, das war fast nicht zu ertragen. Ich musste wirklich so schnell wie möglich bezahlen, rausgehen, einfach weg und atmen. Und ich dachte, oh, diese Leute, was werden die denken? Und nach 5 Minuten kam eine Frau zu mir, die dort anscheinend stand an der Kasse, und die hat mir dann ein Kompliment gegeben. Die hat gesagt, wow, war das toll, oder? Das nicht nachgeben oder einfach das Beharren und still sein und rausgehen. Das war mir gar nicht bewusst. Aber es war so viel Arbeit für mich. So viel Arbeit. Heute bin ich besser geworden, aber zu Beginn, also es war das Nicht-Aushalten. Ich finde das so wichtig, dass du das gesagt hast. Das ist
also
so
mit, wenn man noch Zuschauer hat, dann ist das natürlich ganz schlimm, oder?
Und es ist wirklich, wie gestern ist diese Szene noch in meinem Kopf.
Aber es kann auch sein, ein Grund, dass ich das nicht ertrage, ist, es kommt mir ein Beispiel von einer Mutter, die eben zu mir kam, und die hatte ein 2-jähriges Kind, was eben normal ist. Dort beginnt das ja, ich will das. Und dieses Kind wurde so wütend, auch an der Kasse oder zu Hause oder wo auch immer. Und sie hat jedes Mal den Boden verloren, und wir haben herausgefunden, dass sie eine depressive oder eine manisch-depressive Mutter hatte, die manchmal so ausgeflippt ist. Und dieses Kind hat sie immer wieder an diese Situationen erinnert, als sie Kind war, und diese Mutter, die so durchgedreht ist. Und das war der Grund, weshalb sie nicht mit ihrem Kind entspannt umgehen konnte. Weil jedes Mal, was ja normal war für diesen 2-Jährigen, hatte sie ihn zurückversetzt in ihre Vergangenheit, wie sie da gelitten hat mit ihrer eigenen Mutter. Und das ist ein Beispiel, wo die Mutter unbedingt Hilfe holen muss, um dieses Thema bei sich zu bearbeiten, damit sie das gelassen mit ihrem Kind erleben kann.
Also ist Aggression vererbbar? Kann man dem so sagen?
Nein, das würde ich nicht. Das ist einfach ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, das ein Mensch zeigt, gerade Kinder zeigen, die zeigen es wunderbar, weil wenn die wütend sind, dann sind die wütend. Wir haben gelernt, es ein bisschen zu unterdrücken, kommt dann eben manchmal so mit Worten oder so ein Seitenhieb, was für mich, wie schon erwähnt, genauso aggressiv ist.
Ja. Aber wenn man in der Ursprungsfamilie Aggression erlebt hat und nicht daran arbeitet oder das nicht verarbeitet hat, kann es ja schon gut sein, dass man es mitnimmt in die neue Familie, einfach weil es nicht verarbeitet wurde.
Also jetzt ist es ja, also die Mutter war ja nicht unbedingt aggressiv. Sie kam einfach in einen, wie sagt man, sie wurde in ihre Vergangenheit geschubst durch ihr Kind, was ganz gesund ist. Und das meine ich, ihre eigene Mutter mit den Depressionen, das war ihre Geschichte. Und wir bringen sehr viele Geschichten mit, und da kann ein Kind uns so triggern, mit jetzt in diesem Beispiel mit der Wut von diesem Jungen, dass ich nicht mehr adäquat mit meinem Kind sein kann. Und das hat für mich nichts mit Vererben zu tun, es hat mehr damit zu tun, ich wurde belastet als Kind, und ich habe da ein Problem damit, und jetzt kommt es mir in den Weg. Bis jetzt hat das geschlummert, das war nicht so tragisch, aber jetzt ist es wichtig, dass diese Frau sich Hilfe holt.
Ja, also es ist sicher hilfreich, wenn man bewusst auch reflektiert und weiß, von wo diese Gefühle kommen. Woher oder wie sie mitgezogen worden sind, dass man das auch anpacken kann. Genau. Ja. Wie erkenne ich Signale einer Provokation oder welche sind die Quellen? Welches können Quellen sein? Wie kann ich Signale erkennen, dass ich vielleicht auch in der Schule oder als Elternteil reagieren kann vorzeitig?
Das geht einfach nicht, weil das ist so menschlich, dass wir einander verletzen, also Grenzen überschreiten. Das passiert, das ist nichts Schlimmes. Schlimm ist, wie wir dann damit umgehen. Aber das passiert tagtäglich, dass ich vielleicht meinem Mann irgendwas sage oder so und ich denke, das war jetzt nicht so schlimm und ich habe bei ihm zum Beispiel eine Grenze überschritten. Und bei Kindern passiert es noch viel mehr, diese Grenzüberschreitung. Und dann explodiert, bleiben wir wieder beim Kind, explodiert das Kind und dann heißt es für mich, ups, irgendwie ist jetzt was passiert, ich wollte das eigentlich nicht, aber was war mein Teil?
Also was mir noch geholfen hat, vor allem als meine Kinder kleiner waren, ist natürlich schon auch zu schauen, dass ich nicht in ein Geschäft gehe, wenn sie jetzt super müde sind, wenn ich weiß, dass sie einen schlechten Tag haben oder wenn ich weiß, eigentlich sollten sie zu Hause schlafen, aber ich hatte keine Zeit, jetzt ins Bett zu legen und bin jetzt unterwegs. Und solche Situationen oder solche Überlegungen haben mir dann schon geholfen, es zu reduzieren. Ja. Also wir möchten es ja gar nicht aus der Welt schaffen, weil diese Gefühle sind sehr wichtig, dass sie auch gelebt werden. Aber schon vielleicht ein bisschen schauen, was für Möglichkeiten habe ich, wo kann ich helfen, dass man auch stressige Situationen vermeidet. Oder zum Beispiel meine zwei älteren Kinder, als ich merkte, es war eine Phase, es lief nicht sehr gut zwischen ihnen. Es gab immer wieder viele Reibereien, es war halt auch dieses Alter, dass ich dann einfach bewusst auch Sachen mit ihnen zu zweit unternahm. Einfach das Aktivitäten, die beide genießen, um ein bisschen sich näher wieder, um sich näher zu kommen. Das hat mir immer sehr genutzt, auch ein bisschen zu reflektieren, was kann ich tun.
Also das kann man ja alles. Das ist ja klar, wenn man ein müdes Kind hat, muss man ja nicht noch etwas, was man weiß, oh, das könnte wieder schwierig werden, auch noch sich aufbürden. Aber es darf nicht sein, dass wir so durchs Leben gehen, um all diese Konfliktsituationen zu vermeiden, weil das wäre dann wieder ungesund. Weil irgendwo kommen diese Konflikte immer hoch und es sind ja immer Möglichkeiten, um daran zu wachsen und zu üben. Aber ganz klar nicht, man muss sich selber ja auch ein bisschen schonen. Ja.
Wie würdest du zwischen konstruktiver und destruktiver Aggression unterscheiden?
Also ein konstruktiver Umgang ist für mich, wenn ein Kind merkt, ich bin wütend, vielleicht in einer Gruppe und merkt, jetzt könnte ich rein, mit meinen die regen mich so auf und es gelernt hat, ich mache kurz schnell eine Pause, ich muss da schnell weg, ich muss atmen und dann merkt, okay, jetzt geht es mir wieder gut und dann gehe ich wieder in die Gruppe hinein und kann besser sprechen und verhandeln oder was gerade ist. Das ist für mich eine konstruktive Art, mit dem Gefühl umzugehen. Und destruktiv ist, wenn ich merke, das Gefühl kommt wieder und ich mich schon deswegen verurteile, oh, jetzt bin ich wieder wütend, wieder die Einzige da in der Gruppe und ich mache wieder schlecht und dann bin ich eigentlich gemein mir gegenüber und dann kommt das auch auf die anderen. Das fällt dann ab, dann schlage ich oder verliere mich oder spüre mich nicht mehr. Also das hat sehr viel mit der Eigenakzeptanz zu tun. Aber wie gesagt, beim ersten Beispiel, dieser konstruktive Umgang, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Dass ein Kind das kann, weil, seien wir ehrlich, es gibt auch nicht viele Erwachsene, die das können.
Aber man kann es lernen.
Ja, man kann es nur lernen. Und deshalb, das finde ich immer so schön, wenn Familien kommen und dann der Vater oder die Mutter sagt, ja, und weißt du, dann wäre ich auch wütend und so. Und ich sage immer, wie schön, weil dann ist das Kind nicht alleine und jetzt, du bist die erwachsene Person und zeige deinem Kind, wie du damit umgehst. Wie gehst du mit deiner enormen Wut um? Und da kommen wir zu einem Beispiel, wo ich immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich möchte nicht, dass es als eine Methode verwendet wird, aber ich frage dann die Eltern oft, okay, jetzt bist du so wütend, du könntest fast dein Kind schlagen. Was würde dir gut tun in dem Moment? Und meistens, und ich kenne das selber von mir, ist eine Pause. Schnell weg.
Das hilft mir auch.
Auch atmen wieder. Ich gehe dann auf die Toilette oder ich gehe in mein Zimmer und ich muss wieder zu mir kommen. Und wenn ich bei mir bin, dann kann ich wieder in Kontakt kommen und sagen, okay, ich höre jetzt nochmal zu, vorher war da irgendwas nicht gut, können wir nochmal darüber reden. Und dann geht alles. Aber wenn ich in diesem, also wenn die Wut mich packt, dann bin ich unfähig, nur ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und da sagen viele Erwachsene, ja, aber ich kann doch nicht gehen. Dann heißt es ja, das Kind hat gewonnen. Das ist so ein Denken, das aus der autoritären Erziehung kommt, oder? Ich muss ja der Mächtige sein und ich muss gewinnen. Und ich denke da ganz anders. Ich denke, ich merke, es geht mir nicht gut. Ich schlage jetzt dann fast. Ich muss mich schützen. Ich gehe, beruhige mich. Und jetzt geht es mir wieder gut und jetzt komme ich wieder in Kontakt. Und das ist genau das, was ein Kind auch lernen muss. Also dieses Beispiel mit dem Kind, das draußen spielt, sich wütend wird, schnell vielleicht ins Haus kommt, eine Pause macht und wieder in die Gruppe geht. Und das geht nur, wenn, also Kinder lernen das nur, wenn sie Erwachsene um sich haben, die das vorleben. Das geht unmöglich theoretisch. Das geht nicht. Sie müssen Erwachsene haben, die ihnen zeigen, was es heißt, verantwortungsvoll mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen.
Hilft es zu Hause, eine Ruhe-Ecke zu haben oder einen Boxhandschuh oder irgendeine Stelle, wo das Kind weiß, es kann sich abreagieren, wenn es dieses Gefühl bekommt?
Ja, das wird manchmal gemacht, so die Aggression umgeleitet oder weitergeleitet. Das kann gut sein. Ich möchte einfach nicht, dass es so rüberkommt, als geh du mal und bring deine Aggression weg, weil die ist schlecht. Und wenn du dann wieder die weg ist und gesellschaftsfähig bist, dann kannst du wieder zurückkommen. Und das so gesehen ist es ja wieder, du bist schlecht, du machst was Falsches. Wenn ich aber ein Vorbild bin und wenn ich eben wütend werde auch, deshalb finde ich es immer so toll, wenn es einer in der Familie auch noch gibt, der auch wütend wird, dann kann ich eben meinem Kind zeigen, mir geht es nicht gut, ich brauche eine Pause, lass mich schnell. Und es geht alles um mich. Nicht um das. Natürlich braucht das Kind auch eine Pause und ihm tut die auch gerade gut. Aber ich zeige ihm, schau, es geht mir so nicht gut, ich brauche eine Pause. Lass mich, stopp, ich komme wieder.
So sind wir gute Vorbilder.
Ja.
Wunderbar.
Und wir haben die Verantwortung, das als Erste zu machen, nicht das Kind. Das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Unser Sohn hat dann nicht mit Fäusten geschlagen, aber da kam eine verbale Aggression. Wir waren in einem Konflikt. Es ging um etwas, ich wollte etwas von ihm. Ich hatte auch die Berechtigung, das zu wollen. Ich ging davon aus, ich war freundlich, ich war anständig und er steigerte sich in etwas hinein und ich auch. Und dann hat er mich, er war 7 Jahre alt, er hat gesagt in der Wut, du dumme, fette Sau. Sehr aggressiv, hat nicht geschlagen, aber das ist ja auch aggressiv. Und ich war so schockiert, was für den Moment eigentlich wunderbar war, weil dann habe ich mal geschwiegen. Weil ich war ja so überlegen mit Worten und ich konnte ja bestimmen und ich hatte Macht und war es auch möglich. Und ich habe den wahrscheinlich irgend in eine Ecke gedrängt mit meinem Reden, dass das seine letzte Waffe war, die er noch zücken konnte und mich eigentlich damit mundtot machte. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, das geht gar nicht. Also das ist, also da, darüber müssen wir auch nicht reden, ob das erlaubt ist, dumme, fette Sau zu sagen. Das geht nicht, das stimmt. Und ich könnte jetzt eine Moralpredigt und sagen, jetzt hast du das gemacht und du darfst das nicht und jetzt gibt es eine Strafe oder was auch immer. Aber ich ging ja davon aus, dass mein Kind weiß, dass man das nicht sagt. Ein 7-jähriges Kind weiß das. Und jetzt kommt eben meine Verantwortung. Was habe ich gemacht, dass mein Kind diese Waffe zücken muss? Ich muss auch was gemacht haben. Und da sind wir wieder bei den Grenzüberschreitungen, die täglich passieren. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, ich wollte nichts Böses und trotzdem ist irgendwas passiert, was für ihn zu viel war. Und er war nicht in der Lage zu sagen, hey, stopp, jetzt schmerzt es bei mir, du hast bei mir eine Grenze überschritten und jetzt wird es unfair oder was. Das wäre ja wunderschön, oder? Aber auch das können die Erwachsenen nicht. Und ich ging zu ihm und wir haben darüber gesprochen, was es war auf meiner Seite, was war es. Und da können wir darüber reden.
Und Lösungen finden.
Genau, und vielleicht hat er es nur so empfunden. Dann sage ich, ja, es tut mir leid, so wollte ich das nicht. Und trotzdem will ich, dass du das machst. Aber da kann ich mich dafür entschuldigen, ich wollte dir nicht in den Garten treten.
Ich finde es wunderschön, wenn sich Eltern entschuldigen können und das auch machen. Und diese Selbstreflexion, das sieht man so gut, wie wichtig das ist und wie konstruktiv auch. Und also ich kann mich jetzt richtig gut in deinen Sohn einversetzen und fühle richtig mit, wie erleichtert er auch ist in dieser Situation, in der du dich entschuldigt hast und ihm erklärt hast, dass du das nicht so wolltest.
Ja, und das passiert. Es passiert einfach nicht nur bei den Kindern, es passiert immer wieder. Und dafür, für diesen Teil kann ich mich entschuldigen, weil das wollte ich nicht. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Und die wenigsten Menschen machen das mit Absicht und doch passiert es.
Helfen Regeln zu Hause, dass man mit diesen Situationen selbst auch besser umgehen kann? Also wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, dass ich mich auch als Mutter selbst regulieren kann, helfen, gibt es Regeln, die helfen?
Ich bin nicht so ein Regelmensch, aber bei uns galt diese eine Regel, wenn es einem nicht gut geht, sei es in einem Konflikt, also Streit unter den Kindern oder mit mir, jeder hat das Recht, wegzugehen und in sein Zimmer zu gehen und keiner darf reinkommen. Also man hat das Recht zu sagen, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Weil für mich ist das der einzige Schutz, das ein Kind haben kann, sich zurückzuziehen und wie vernünftig, dass es noch von alleine geht. Es merkt, es ist mir zu viel, ich gehe jetzt in mein Zimmer und ich brauche jetzt einen Moment Ruhe.
Das habe ich übrigens von dir schon früher gehört und auch angewendet zu Hause. Und ich war so froh, wirklich so froh um diesen Rat. Es ist einfach wunderbar, den Kind, vor allem bei drei Kindern, passiert immer wieder etwas, damit sie ihren Bereich haben, wo sie wie für sich sein können und beschützt werden können. Habe ich also auch angehört.
Eine Regel, ja, eine Regel haben wir. Ja, aber sonst bin ich halt schon die in Konfrontation geht oder einfach das anpackt, weil Konflikte zu Hause heißt für mich ja nicht, dass es schlecht geht in der Familie. Ich erinnere mich an eine Familie, die hatten 4 Kinder und die Mutter hat mir gesagt, beim Mittagstisch ist die Regel, dass alle nur über sie mit ihr sprechen dürfen, alle Kinder. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schrecklich. Und sie meinte, weißt du, kannst dir nicht vorstellen, was das für Konflikte gibt, wenn die miteinander reden. Und ich will einfach meine Ruhe am Mittag. Und so konnte ich Ruhe erzeugen. Und für mich ist das natürlich ein bisschen eine primitive Art von Konfliktlösung, weil der Konflikt ist nicht gelöst. Weil da sind Kinder, die haben anscheinend, die nerven sich, die sind Geschwister, wie alle Geschwister, und sie erträgt das nicht, die Mutter. Und das wäre mir viel lieber, wenn sie sagt, hallo am Tisch, es ist mir zu laut, es ist mir zu viel Konflikt, ich gehe mit meinem Teller und esse in der Küche, weil das, so kann ich nicht essen. Da zeigt sie wieder, das ist meine Grenze, das geht für mich nicht. Und auch da, das ist nicht eine Methode, einfach wenn die Kinder nicht gehorchen, dann muss ich gehen, sondern dieser Mutter war es zu viel. Und es gibt Mütter oder Väter, die können da sitzen und ja, die essen für sich und das ist okay, kann da trotzdem sein. Und deshalb, das sind diese persönlichen Grenzen, die sind so unterschiedlich und da kann ich nie einen allgemeingültigen Tipp geben, weil einem ist es zu viel, der andere sagt, nein, nein, für mich ist es okay, ich kann da sitzen.
Ist ja auch bei Mutter und Vater kann das sehr unterschiedlich ausfallen. Ja. Muss man auch schauen, wie man das löst oder für sich auch einstehen. Ja. Oder? Meine Grenze schaut anders aus als deine. Ja. Ich nehme mir jetzt die Freiheit, mich zu schützen, vor was auch immer.
Ja. Und das ist wieder ein wunderbares Vorbild für die Kinder, weil ich finde, das ist der beste Schutz für die Kinder, wenn sie ins Jugendalter kommen und sie ihre eigenen Grenzen kennen und wissen, ich darf die schützen. Oder das fühlt sich für mich jetzt da nicht gut an in dieser Gruppe mit den Drogen oder was auch immer. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Und dass ein Kind so reagieren kann, das geht nur, wenn es gelernt hat, auf seine Grenzen zu achten und die ernst zu nehmen und da ja auch dann zu handeln. Deshalb ist es so wunderbar, gibt es Konflikte zu Hause, dass eben auch die Eltern Grenzen schützen müssen, weil sie müssen das Vorbild sein.
Und ich finde, zu Hause kann man immer so toll üben. Also man kann wirklich, das ist so ein sicheres Gebiet, auch auszuprobieren und zu üben und das auch als Chance oder anschauen, damit man stark wird und damit man innere Stärke auch gewinnt. Ja. Ist Aggression eher männlich?
Nein, würde ich nicht sagen. Manchmal kann man vielleicht sagen, dass es bei den Mädchen oder Frauen eben mehr mit diesen verbalen, zwischen den Zeilen Aggressivität rüberkommt und die Jungen eher mit den Fäusten. Aber auch da bin ich vorsichtig, das auf ein Geschlecht so aufzuteilen. Es kommt auch oft eben darauf an, wie die Kinder verbal unterwegs sind, können sie sich schon gut äußern. Was ich einfach schade finde, ist, es wird so oft für, gerade in Schulen auch, dahin gearbeitet, dass Konflikte verbal gelöst werden sollten. Und das stimmt, das ist ja das Ziel, dass das irgendwann so gelöst werden kann. Aber in der Schule, es gibt so viele Kinder, die das noch nicht können. Denn könnten sie es, müssten sie die Fäuste nicht gebrauchen. Könnten sie ihre Grenzen oder ihr Gefühl aussprechen, dann müssen sie nicht zuschlagen.
Es hilft sicher, das zu verstehen als eine Tatsache, aber das andere auch zu üben und halt zu wissen, dass es Zeit braucht und man nicht Resultate beim ersten Mal erwarten kann, aber doch dranbleibt und übt. Ja. Weil ich finde, dass das Verschriftliche von Gefühlen kann schon auch sehr helfen. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Einfach zur Ruhe kommen, aufzuschreiben und so zu reflektieren. Mhm. Dem habe ich schon auch gute Erfahrungen gemacht. Mhm.
Ja, dass das Kind Worte findet für seine Gefühle. Ja.
Ich möchte mit dir noch kurz das Thema Fernsehen anschauen und Kinder, die sehr viel Fernsehen und halt oder halt auch Gamen und ja, Serien mit Gewalt oder auch Games mit Gewalt spielen oder anschauen. Was für Gedanken hast du dazu? Hast du da einen Rat oder irgendwie eine Erfahrung, die du teilen kannst?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt heute wirklich bewiesen ist, dass wenn Kinder diese Games machen, dass sie aggressiver sind. Das weiß ich nicht. Unser Sohn hat auch immer Fortnite gespielt, stundenlang. Und manchmal war er schon schlecht gelaunt. Aber ich würde das eher sagen, wenn man stundenlang Eile mit Weile spielt und immer verliert, dann macht das auch aggressiv. Oder es reicht schon eine Stunde lang. Weil das macht das jedes Spiel, auch Brettspiel und so. Ah, jetzt will ich doch, es ist unfair, schon wieder verloren. Und das kann für mich auch damit zusammenhängen. Also ich habe nicht, da habe ich keine Antwort, ob das jetzt, also da müsste man auf Studien zurückgreifen, wie stark das wirklich übereinstimmt mit der Aggressivität vom Kind. Was natürlich fehlt, ist Bewegung, das rauszulassen. Es fehlen zwischenmenschliche Möglichkeiten, um zu üben, Konflikte zu üben. Das kann alles eine Unreife bei einem Kind auslösen, das sehr viel vor dem Fernseher oder Game. Also das hat für mich solche Aspekte.
Genau, finde ich sehr, sehr wichtig, so zu unterstreichen. Absolut. Und noch zu Cybermobbing. Wie, was dir da in den Sinn kommt, wenn du an Aggression denkst im Internet, wie das... wie sich das abwickeln kann. Also das ist ja die heutige Generation, hat das so ein anderes Problem, als wir jünger waren. Mhm. Das ist für viele Eltern auch schwierig zu verstehen, was das für Gefahren sind und was man seinen Kindern auf den Weg geben kann.
Also da hatte ich Glück mit unseren Kindern, weil das war noch nicht da. Und ich kann nur darüber reden, ich kenne nur das normale Mobbing, also wo die Menschen noch da sind und man es sieht oder man es ansprechen kann. Das ist ja schon eine Herausforderung. Und bei Cybermobbing ist für mich ganz klar, man merkt es nicht. Oft ist man auch alleine mit dem, was passiert. Niemand weiß es. Und das kann ganz schnell auch eine große Intensität annehmen, was bei einem Mobbing im Alltag so unter Menschen natürlich viel langsamer ist und man eher eingreifen kann. Und das finde ich wirklich eine Gefahr. Aber auch da, ein Kind, das ein gesundes Selbstwertgefühl hat, das wird so ein Cybermobbing überleben. Das kann irgendwann sich Hilfe holen, das kann sich spüren und merken, das ist jetzt nicht okay. Oder kann sagen, lass du mich in Ruhe, was du schreibst, das stimmt nicht. Und deshalb ist dieses gesunde Selbstwertgefühl der größte Schutz, den man einem Kind mitgeben kann für ganz viele Situationen im Alltag.
Ja, und doch auch darüber sprechen. Ich kenne viele wunderbare Lehrer, die wirklich Zeit investieren, mit Kindern diese Gefahren auch anzuschauen. Mhm. Und zu Hause kann man das Gleiche auch tun.
Ja. Aufklären.
Aufklären, ja. Anschauen. Ja. Genau, ja. Da gibt es ja wirklich auch viele gute Ressourcen. Ja. Ja, genau. Ja, ich möchte jetzt gerne zu Lösungsansätzen kommen, ein bisschen darüber sprechen. Family Lab ist ja so ein wunderbarer Ort, um über Werte zu lernen. Und für mich sind das Werte, die mir selber, die meine Augen geöffnet haben und alles mit Kindern in der Schule und auch zu Hause klarer gemacht hat, wie ich es haben möchte. Es so resoniert mit diesen Werten und es stärkt unglaublich. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir über Integrität sprechen und das Selbstwertgefühl. Und Empathie. Für mich sind das drei Lösungsansätze, die unglaublich, und die Selbstkontrolle. Also diese vier Lösungsansätze sind für mich unglaublich wertvoll. Und da sind ja so riesige Gebiete und wir werden nicht überall uns hintasten können. Aber vielleicht kannst du beim einen oder anderen etwas mit auf den Weg geben.
Also die Integrität hat ja einen sehr engen Zusammenhang zu Selbstwertgefühl. Und die Integrität eines Menschen oder eines Kindes, da geht es darum, es ist für mich die Eigenart von einem Kind, von einem Mensch, so wie es ist. Und da ist die Gefahr in der Erziehung sehr groß, an dieser Eigenart etwas zu schleifen, weil manche Kinder sind zu laut, manche sind zu langsam, manche sind zu wild, manche sind zu aggressiv und so. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit oder die Hauptlösung ist, das Kind so zu respektieren, wie es ist. Hat man ein verträumtes Kind, ein philosophisches Kind, ein Kind, das gerne im Mittelpunkt ist, einfach so ist das Kind. An dem kann man nichts ändern. Ich kann nur mich zeigen. Für mich ist es jetzt gerade ganz schwierig mit dir, weil das ist mir zu laut oder das geht mir zu lang. Ich verstehe nicht, wo bist du? Ich kann immer nur von meiner Integrität sprechen. Also das ist das Wichtigste, das Kind zu kennenzulernen, so gut es geht, und ihm seine Grenzen aufzuzeigen, also dass es selber die auch respektiert und das anerkennen. Und das ist Selbstwertgefühl fördernd. Wenn ein Kind weiß, ich bin okay, wie ich bin. Und ein Punkt, das du eigentlich nicht erwähnt, ist die Verantwortung, weil ich bin eher dafür, dass das Kind dann eben auch die Verantwortung übernimmt, wenn irgendwas ist. Wenn es jetzt zu wild ist und etwas kaputt geht und dann lernt als Kind, oh, ist etwas kaputt gegangen, kann ich reparieren oder was tut mir leid, das wollte ich nicht, was kann ich machen?
Wie kommt man dazu, dass ein Kind so reagiert?
Wieder vorleben. Persönliche Verantwortung.
Wir als Eltern.
Als Eltern.
Entschuldigung sagen
und ja, das war oder, mein Fehler. Oder schlagen wir den Bogen zurück zur Aggression. Unser Sohn war sehr, sehr oft aggressiv und ich habe immer versucht, ihn zu sehen, zu anerkennen, Empathie entgegenzubringen und habe immer gedacht, ach, nützt das etwas, es ist immer noch. Und dann gab es eine ganz extreme Situation in der Schule, wo er mit den Lehrern gekämpft hat, also so schlimm, dass ich ihn abholen musste. Und ich habe ihn aufgefangen und wir gingen wieder in die Schule an ein Gespräch. Das war so schlimm, dass die wirklich gedacht haben, oh je, dieses Kind müssen wir Timeout oder weiß nicht was. Und in diesem Gespräch hat unser Sohn die volle Verantwortung für das übernommen, was am Vormittag passiert ist. Er saß da, 9 Jahre alt, sprachlich nicht sehr fortgeschritten und er hat gesagt, hören Sie, das war nicht okay, dass ich das gemacht habe. Sie müssen verstehen, das war auch nicht okay von Ihrer Seite. Und so, das war ein ganz, ganz konstruktives Gespräch und ich saß nur daneben und ich musste nichts machen. Er hat selber aufgeräumt und das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh, es hat sich gelohnt, dieses Tragen, Sehen, Dialoge führen, weil er fühlte sich dort stark und musste sich nicht schämen.
Es ist wunderschön, wie du ihm immer wieder Zeit gegeben hast, das dann auch wirklich zu zeigen. Es braucht Geduld, es braucht Zeit, aber Geduld, sehr viel Geduld.
Und sehr viel auch eben Vertrauen, es kommt gut und ich bleibe dran und es kommt gut. Also dieses Vertrauen, ja, das...
Stimmt, Verantwortung ist etwas Wichtiges, was wir vorleben können. Also eigentlich können wir das alles wunderbar vorleben, auch Empathie. Möchtest du zu Empathie was noch etwas sagen?
Ja, also Empathie ist halt jetzt ein bisschen ein Modewort geworden. Aber für mich ist es ganz klar, ich kann einem Menschen oder einem Kind empathisch sein, es fühlen, verstehen, so. Das ist, das muss so sein, eigentlich jedem Menschen gegenüber. Und es geht mir mehr darum, wieso ist es nicht immer so? Und da komme ich wieder zurück zu Situationen bei der erwachsenen Person. Also wenn ich keine Empathie mehr meinem Gegenüber aufbringen kann, dann ist es ganz sicher so, dass ich die Empathie zu mir selber verloren habe. Aus irgendwelchen Gründen, dass ich mich geißle oder ich mich schlecht mache, ich mich nicht akzeptiere, so wie ich bin. Und das liegt dann wieder in meiner Biografie und dann musste ich darüber wieder reflektieren und je nachdem Hilfe holen.
Und Perspektivenwechsel, ist das etwas, was du zu Hause übst oder geübt hast mit deinen Kindern? Stell dir vor, dir würde das passieren. Aha. Und
kann man.
Das geht ja in diese Richtung, genau. Von Empathie und ist vielleicht ein weniger starkes, ja, Schlagwort.
Aber ich glaube, ein Kind ist empathisch, wenn es auch empathisch erzogen wird. Und wie gesagt, die Empathie geht verloren auch bei einem Kind, wenn es sich nicht mehr wohlfühlt oder wenn es sich schlecht macht selber. Das passiert so schnell. Und wir haben alle unsere Rucksäcke und das muss nicht irgendwas riesiges Psychologisches sein. So wie bei dieser Mutter mit dem Zweijährigen und sie hat die Empathie zu ihrem Zweijährigen verloren, weil sie sich schlecht gefühlt hat, weil sie in diese Rolle zurückgefallen ist mit ihrer manisch-depressiven Mutter und sie sich da schlecht gefühlt hat und sie konnte gar nicht mehr empathisch dem Kind gegenüber sein. Sie war so fest damit beschäftigt, mit sich selber, um ihren Selbstwert zu retten. Und das ist, das passiert, das ist auch etwas Natürliches.
Ja, und da können wir auch immer dazulernen. Also es ist für mich auch immer ein großer Vorsatz, stärker, empathischer zu werden. Und es ist wunderschön, oder, dass man da auch wachsen kann. Und ich finde, man fühlt sich auch so glücklich, wenn man selbst Fortschritte bei sich entdeckt. Mhm. Und vor allem, wenn es die Kinder sehen und auch sagen, ist das wunderbar. Mhm. Und die Selbstkontrolle?
Ja, mit dem Wort konnte ich nicht so viel anfangen, weil es ja heißt, halt dich unter Kontrolle, weil wenn du dich nicht unter Kontrolle hältst, dann bist du hier nicht erwünscht.
Das es ist mehr auch das Aufschieben von etwas, was ich jetzt brauche, dass ich mich wie überwinde. Und ich habe das Bedürfnis, ein ganz starkes Bedürfnis. Ich möchte es jetzt, aber das Lernen, ich muss ein bisschen warten. In 5 Minuten darf ich. Also das sich geht, so regulieren, vielleicht ist Selbstregulation ein schöneres Wort.
Aber das ist ja das, was ich meinte mit diesem, ich habe einen Wunsch, Bedürfnis ist halt etwas, das schneller befriedigt werden muss, aber einen Wunsch muss ich nicht alle erfüllen. Ich kann mich dafür interessieren. Und das ist das Beispiel mit der Schokolade, 5 vor 12. Das beginnt beim Kleinkind, dieser gesunde Konflikt, dieser Prozess. Mhm. Und wenn ein Kind das nicht gelernt hat, dann ist es ein 9-jähriges Kind, das noch nicht gelernt hat, mit einem Nein oder Warten zurechtzukommen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon mühsam, wenn man so ein Kind in der Klasse hat, weil eigentlich sollte das ein Kind schon gelernt haben.
Ich glaube, das ist ein wunderbarer Ort, unser Gespräch zu beenden. Herzlichen Dank, Caroline. Möchtest du etwas zu deinen Kursen sagen? Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Kurs bei dir besucht, der war wunderbar. Ich habe ihn bis heute nicht vergessen, hat mir so viel gezeigt, meine Augen geöffnet, meine Arbeit in der Schule erleichtert und zu Hause auch. Ich hatte damals ganz kleine Kinder und war überglücklich, diesen Input zu erhalten und zu wissen, dass ich noch so viel machen kann. Bitte teile doch, wo man mehr erfahren kann über dich und deine Arbeit.
Ja, ich kann nur empfehlen, eine Family Lab Elterngruppe zu besuchen, weil da kommen ganz normale alltägliche Themen, die jeder hat und jeder kennt. Und sich dann eben selber zu reflektieren, wieso schaffe ich es denn nicht in diesem Konflikt oder in dieser herausfordernden Situation gelassener zu reagieren. Und in meinen Kursen oder Kursen von Family Lab geht es immer darum, sich selber auch zu reflektieren, weil ich gehe wirklich davon aus, dass Eltern es alle so gut wie möglich machen, auch Fachpersonen. Und wenn etwas nicht geht oder gestört ist, dann interessiert es mich, wieso genau in dieser Situation. Und dafür sind unsere Seminare für Fachpersonen, aber eben auch für Eltern oder Beratungen. Alles geht immer darum, sich selber auch besser kennenzulernen.
Und die Website heißt familylab.ch. Genau. Also dort kann man mehr Informationen erfahren. Materialien, Mitmachbücher, die mich schon kennen, die wissen, dass es auf kidster.ch ganz viel tolle Mitmachbücher und Aktivitäten gibt für Kinder, um Selbstregulation, um Empathie zu üben, zu fördern und einfach tolle Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Caroline. Danke für deine Zeit. Ich habe es sehr genossen. Und danke euch, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke.
Spannend!
Das ist ein falscher Stuhl.
Ist es gut? Ja. Das aber du speichern. Ist aufgenommen. Ah ja, sieben.